auch tun, alles niederlegen, was uns belastet. Du lädst uns dazu ein. Wir müssen es nicht selber tragen. Wir müssen nicht daran verzweifeln. Wir dürfen es abgeben bei dir. Und so mach uns frei jetzt durch deinen guten Heiligen Geist. Dadurch, dass du für uns am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Dass wir jetzt hören können. Hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, wir wollen jetzt in den nächsten Wochen eine neue Predigtreihe beginnen unter dem Titel Das glaube ich. Denn die Jahreslosung, die handelt ja auch vom Glauben. Wir haben sie ja hier vorne stehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so möchten wir jetzt Streiflichter über unseren Glauben hinweg machen, dass wir erkennen, woran wir überhaupt glauben, was die Bibel sagt. Oft ist das ja so, wenn man Menschen in Deutschland und auf der Welt fragt, wie glaubst du? Was glaubst du? An wen glaubst du? Dann ist das ganz häufig so, dass Menschen sich ihren Glauben selber zusammenzimmern. Ich staune, wenn ich bei Deutschen in die Wohnung komme, wie viele Buddhas da rumstehen. Und manche sagen, nee, ist nur Deko, aber andere sagen, ja, das ist vielleicht was mit dran. Und so gibt es immer wieder, dass man sich wie in einem Selbstbedienungsladen da durchgeht und sagt, ach, vom Buddhismus nehme ich mir da ein bisschen was, vom Islam nehme ich mir das, das Christentum hat da was Nettes. Und so zimmert man sich seinen eigenen Glauben zusammen. Und ich erlebe auch immer wieder, wenn ich mit Menschen über Jesus rede, dass kaum sage ich den Namen Jesus, sagen die, du, ich habe schon meinen eigenen Glauben. Und da denke ich ja, es geht nicht um den eigenen Glauben, sondern es geht um den Glauben an Jesus Christus und den Glauben an den Gott, der diese Welt erschaffen hat. Und es geht um den Glauben der Bibel. Und ich erschrecke immer wieder, wie viele Menschen so auch in der Kirche sein können, konfirmiert worden sind, ab und zu in die Kirche gehen und die Bibel kennen eigentlich und trotzdem von nichts eine Ahnung haben. Es geht ja nicht darum, dass wir einen Glauben selber zusammenschustern. Es geht doch darum, dass ich die Wahrheit erkenne und die Wahrheit weiß und mein Leben danach ausrichte. Das wäre ja so, als würde ich sagen, ich brauche nicht zur Schule gehen, Mathe stelle ich mir ungefähr so vor. Da würde jeder sagen, hast du nur eine? Aber beim Glauben ist das die normalste Sache der Welt. Da darf jeder das machen, was er will. Aber der Gott, der Herr, der diese Welt geschaffen hat, der möchte uns von sich berichten. Er will uns eine Offenbarung geben. Er will uns sich zeigen und er will, dass wir die Wahrheit über ihn verstehen. Und da ist jetzt die Frage, zu welcher Quelle gehe ich? Und ich und wir hier in der Stadtmission haben erkannt, diese Quelle ist die Bibel. Und wenn wir wissen wollen, was ich glaube, dann müssen wir zur Bibel hingehen. Jetzt ist das so, wenn wir die Aussagen der Bibel jetzt uns angucken wollen, so wie wir das von Deckel zu Deckel, so wie wir das in der Bibelstunde dienstags um 15 Uhr machen, das braucht eine ganze Zeit. Ne? Wir sind jetzt schon 1,5 Jahre unterwegs und sind jetzt hier ungefähr bei den Königen angekommen. Das ist hier nach 1,5 Jahren. Intensiven Bibellesens. Und Menschen über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg haben gesagt, wie kann man das eigentlich zum Ausdruck bringen, woran wir glauben, ganz geballt und ganz aussagekräftig. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, woran glaubst du überhaupt, dass ich jetzt nicht sagen muss, ja, hast mal 6 Jahre Zeit, dann lesen wir mal zusammen die Bibel. Und dann weißt du, ja, wenn man das machen kann, ist super. Aber manchmal ist das so, woran glaube ich? Ja. Und dann merke ich auch bei mir, da fange ich dann an, das zu sagen, was mir wichtig ist. Aber wenn ich jetzt erklären müsste, was glauben wir? Oder wenn du irgendwo in eine neue Gemeinde kommst und fragst, was glaubt ihr dann? Da wäre das doch gut, irgendwas zu haben, was so in einem Rutsch das erklärt. Und wenn du das siehst, weißt du, jo, hier bin ich richtig. Und das haben sich unsere Vorfahren schon Gedanken gemacht. Und da gab es ein kleines Dorf in Gallien. Nein, nicht Asterix und Obelix. In Gallien hat man im 5. Jahrhundert sich genau diese Frage gestellt. Und man hat ein Glaubensbekenntnis zusammengefügt. Und dieses Glaubensbekenntnis nennt man heute das apostolische Glaubensbekenntnis. Es gibt viele andere Glaubensbekenntnisse noch, aber dieses Glaubensbekenntnis finde ich so schön, weil es das ausdrückt, woran wir, wenn wir die Bibel ernst nehmen, glauben. Und das geht gerade nicht. Ich würde gerne die nächste Folie haben, danke. Und da haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da steht ganz geballt drin, woran wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater des Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und dieses Glaubensbekenntnis, das war in erster Linie ein Taufbekenntnis. Das hat man dann dem Täufling zugesprochen und der hat dann Ja gesagt. Ja, ich will an diese Sachen glauben. Und es ist in drei Teile geteilt. Es geht um den Vater, es geht um Jesus Christus und es geht um den Heiligen Geist. Das ist jetzt, so steht es nicht in der Bibel, aber es nimmt biblische Aussagen auf und hilft uns, das ganz geballt und konkret zu erfassen und auch weiterzugeben. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen hier diese Dinge anschauen. Und Gott lädt uns ein, unser Vertrauen da hineinzulegen, dass das wahr ist, was im Glaubensbekenntnis bzw. in der Bibel steht. Und dieses Vertrauen, das wir da hineinlegen können, das nennt die Bibel Glauben. Ja, ich halte das für wahr. Ja, manchmal ist das sogar ein bisschen schwierig, dass man sagt, ach, kann das wirklich so gewesen sein? Aber dann trifft man eine Entscheidung und sagt, ich vertraue dem, was da steht. Und man erlebt dann erst danach, dass man das einem das aufgeht und man merkt, ja, das stimmt wirklich. Und heute wollen wir uns anschauen, den ersten Teil. Ich glaube an Gott, den Vater. An Gott, den Vater. Und jetzt weiß ich, dass einige rufen, Amen, Halleluja, Gott ist mein Vater, ich bin so glücklich. Und andere sagen, oh Mann, Vater? Denn nicht alle können das unterschreiben, was Paulus in Römer 8 geschrieben hat. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Aber, lieber Vater. Und einige müssen gestehen, wenn ich an Vater denke, dann denke ich eher an das hier. Vielleicht bist du nicht gewürgt worden von deinem Vater. Das ist Homer Simpson, der seinen Sohn Bart würgt. Vielleicht aber gibt es andere Dinge in deinem Leben, wo dein Vater nicht die Vaterrolle eingenommen hat, die er hätte einnehmen müssen. Und so ist dieses Wort Vater belegt bei uns in unserem Leben entweder positiv oder eher negativ. Und wenn wir jetzt hören, Gott ist unser Vater, dann denkt der eine, ja, wenn er so ist wie mein Vater, wow, cool. Und wenn die Bibel sagt, er ist noch besser, wow. Und der andere oder die andere denkt sich, oh, mein Vater, kein guter Vergleich. Das eigene Erleben mit unserem Vater, das prägt uns. Und es gibt uns ein Verständnis von dieser Vaterrolle. Unser leiblicher Vater war vielleicht kein Vorbild für uns. Vielleicht war er mir zugewandt und hat mir Aufmerksamkeit geschenkt oder aber die kalte Schulter gezeigt. Vielleicht hatte ich das Gefühl, ich nerve meinen Vater immer nur. Oder er hat mir gezeigt, dass ich ihm nicht wichtig bin. Es gibt so viele Erlebnisse. Interessanterweise, mein Vater, mein eigener Vater, hat immer gerne Geschenke gemacht. Und das habe ich übernommen von ihm. Ich mache auch gerne Geschenke. Und er war kein Mann der zärtlichen Worte oder der Zärtlichkeiten. Aber wenn mein Fahrrad kaputt war, hat es sofort repariert. Und ich kann mich nicht daran erinnern in meinem Leben, dass mein Vater zu mir gesagt hat, ich hab dich lieb. Machen vielleicht Männer so nicht untereinander, ne? Aber ich hätte mir das gewünscht. Und für mich war das ganz, ganz bedeutsam, dass auf der letzten Wegstrecke, als er im Altenheim nur noch im Bett liegen konnte, sich kaum äußern konnte, da konnte ich kommen und konnte ihm einen Kuss auf die Wange geben, konnte seine Hand halten. Meine Mutter war gerade gestorben und ich guckte ihn in die Augen und sagte, Papa, jetzt haben wir uns noch. Und er sagte, ja, jetzt haben wir uns. Und wenn ich euch das erzähle, kriege ich gerade so eine Gänsehaut, weil das war so ein versöhnter Augenblick mit meinem Papa. Und ich konnte diese Erfahrung jetzt auf Gott übertragen. Für mich fällt es bis heute immer noch schwer. Mit Jesus kann ich viel anfangen. Er ist mein Herr, ich hab ihn lieb und er ist für mich gestorben und ich kann so viel. Ich bete auch immer zum Jesus und so. Aber wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, der hört sehr selten, dass ich himmlischer Vater sage. Und das hat was mit meinem Verständnis, mit meinem eigenen Verständnis, Erleben mit meinem Vater zu tun auch, ne? Und ich darf das neu entdecken. Und wir wollen jetzt auch entdecken, wie sich Gott uns vorstellt. Denn Gott ist nicht männlich, das möchte ich euch heute nochmal sagen. Er ist nicht männlich. Gott stellt sich zwar als Vater vor, aber er ist nicht männlich. Und auf der anderen Seite ist er auch nicht weiblich. Auch wenn dann später im Alten Testament sagt er auch so, er will uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Die können das nämlich am besten, die Mütter. Der Vater sagt wahrscheinlich, Kind fällt hin, aufgeschürfte Knie, sagt, stell dich nicht so an, Indianer weinen nicht oder irgend sowas, ne? Aber die Mutter kommt, nimmt auf den Schoß, macht die Wunde sauber, klebt ein Pflaster mit Mickey Maus drauf, küsst das Kind und sagt, wird alles wieder gut. So stellt sich Gott uns auch vor. Wie ein Vater, aber auch wie eine Mutter. Und das ist nicht nur eine Idee des Neuen Testamentes, Vater sein, sondern bereits im Alten Testament zeigt sich Gott 20 Mal als der Vater. Und im Neuen Testament 261 Mal wird Gott uns dort als Vater genannt. Meint ihr, das hat etwas zu sagen? 261 Mal? Dass Gott eigentlich, der ja der Autor, der hinter der Bibel steht, nicht aufhören kann, uns zu sagen, ich bin dein Vater, ich bin doch dein Vater, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater. Wenn ich das jetzt 261 Mal wiederholen würde, dann würdet ihr hier rausgehen und eins würde hängen bleiben. Gott ist euer Vater. 261 Mal im Neuen Testament. Und aber auch im Alten Testament sagt er von sich, dass er Vater ist. Und ich möchte euch eine Stelle aus Jeremia 31 lesen. Jeremia 31, Vers 9. Und da kommt das auch so ganz klar zum Ausdruck. Tränen werden ihnen über die Gesichter laufen. Unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Ich führe sie auf ebenen Wegen zu den Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen. Denn ich bin wie ein Vater für Israel geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Die Menschen, die das erleben, dass Gott ihr Vater ist, erleben das hier auch, wie das schon steht. Tränen werden ihnen die Gesichter herunterlaufen, weil ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind von meinem himmlischen Vater. Und wenn wir jetzt schauen, wie sich Gott vorstellt, dann nimmt er auch oft den Vergleich zu unseren irdischen Eltern. Er gibt Schutz und Versorgung. Er erbarmt sich. Er bringt zur Ruhe. Er ist treu wie eine Mutter. Er tröstet wie eine Mutter. Er versorgt und erzieht mit Liebe. Er verdient Respekt und Ehrerbietung. Er schenkt gerne gute Gaben. Da finde ich meinen Vater wieder. Er erzieht und züchtigt uns zu unserem Besten. Und 12-mal kommt das so im Alten und Neuen Testament zum Vorschein, wie unsere Eltern mit Gott verglichen werden. Ist das nicht schön, dass da etwas genommen wird, was wir aus unserer eigenen Erfahrung auch positiv erlebt haben? Und wenn wir dann ins Neue Testament kommen, dann sehen wir, dass Jesus uns Gott ganz besonders als seinen Vater, aber auch als unseren Vater vorgestellt hat. Im Alten Testament war der Schwerpunkt immer noch eher so auf, er ist der Herr. Er ist der, der die Welt erschaffen hat. Er ist der Allmächtige. Er ist der, vor dem wir uns unterstellen müssen, den wir anbeten sollen. Eher noch der ferne Gott. Und mit Jesus, er bringt uns die gute Botschaft, dass Gott ganz nah sein will. Er ist unser Vater. Und dann sehen wir im Neuen Testament eine ganze, er sagt dann im Neuen Testament in Lukas 11, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, dass ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Jesus sagt, wenn eure Eltern euch schon Gutes tun, dann wird der Vater im Himmel euch doch noch mehr geben und Gutes tun. Und Jesus malt uns Gott ein ganz neues Bild auf. Und das darf mein altes Bild ersetzen, das ich von Gott vielleicht habe durch meinen eigenen Vater. Und er sagt, der Vater im Himmel ist vollkommen. Auch wenn mein eigener Vater vielleicht unvollkommen war und vielleicht mit Zorn zu tun hatte und unberechenbar war, mein Vater im Himmel ist vollkommen. Der Vater sieht im Verborgenen. Es kann bedrohlich klingen, aber es kann auch so klingen, ich muss von ihm nichts verstecken. Weil er ja nicht eine draufhaut, sondern in seiner Liebe mir begegnet, muss ich ihm nichts verstecken. Und ich muss ihm nichts erklären. Ist das nicht gut, warum man irgendwie gehandelt hat? Sondern er hat es doch gesehen, er weiß es doch, warum ich was gemacht habe. Und der Vater weiß, was wir nötig haben. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, Ich habe Bedürfnisse, ich habe Sehnsüchte, ich habe Dinge, die ich brauche. Der Vater weiß es. Komm zu deinem himmlischen Vater und er wird es. Er will dir begegnen und dir geben und er weiß, was du nötig hast. Und der Vater vergibt. Es gibt so viele Eltern, die ihren Kindern nicht vergeben können. Und der Vater im Himmel, er vergibt uns. Und der Vater gibt Gutes. Und der Vater, er offenbart sich, der Vater, er zeigt sich. Er hat Zeit für uns, dass du ihn erleben darfst, dass du erkennen darfst, dass du erfahren darfst, wer er ist. Und der Vater segnet, er ist barmherzig. Er gibt uns den Heiligen Geist. Und er schenkt uns Verheißungen für die Zukunft. Er liebt. Und jede Vaterschaft kommt vom Vater. Wenn du Vater bist, oder Enrico, wenn du Vater wirst und dich fragst, wie kann ich den Job gut machen, dann guck auf deinen himmlischen Vater und kopier das einfach. Ich spreche hier ein bisschen wie ein Fisch vom Fahrradfahren. Aber ich habe geistliche Kinder und ich darf für etliche. Gerade war jemand da aus Korntal, den kannte ich auch schon von so klein. Und ich durfte für den ein geistlicher Vater werden. Und er ist der Vater des Lichts. Das bedeutet, er ist ohne Veränderung. Und manche haben wirklich damit zu tun, dass der Vater einmal positiv und froh war und im nächsten Augenblick war zornig und aggressiv. Und so ist Gott nicht. Gott ist konstant, Gott ist gleich, der verändert sich nicht. Bei dem wissen wir, woran wir sind. Gott ist unser Vater. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus. Und Gott möchte unsere gestörte Vaterbeziehung wiederherstellen, dass es eine Vaterbeziehung zum himmlischen Vater wird, die heil ist. Und so heißt es in Galater 4, Vers 6 und 7, weil ihr nun Gottes Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und da heißt es, aber lieber Vater. So heißt es da auch im Aramäischen, aber. Aber, das ist eine Kurzform von Papa, von Vater, das ist Papa, von Vater. Und so redet ein Kind in der damaligen Zeit zu seinem Vater, so im familiären Kreis, dass wir unseren himmlischen Vater Papa nennen dürfen. Als ich das erste Mal bei Christen gehört habe, ich gedacht, was bist du denn für einer? Dass du Gott Papa nennst. Aber so, so nah, so intim, so fürsorglich ist die Beziehung unseres himmlischen Vaters zu uns, dass die Bibel sagt, aber Papa, lieber Vater. Und nochmal diese Stelle aus Römer 8, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das bedeutet, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern du musst dein Herz für Gott öffnen. Du musst ihn einladen in dein Leben. Du musst sagen, ich will, dass Gott mein Vater ist. Gott vergewaltigt uns nicht und sagt, jetzt bin ich dein Vater, vergewaltigt uns geistlich nicht. Ich bin dein Vater und das musst du jetzt akzeptieren und Schluss. Sondern Gott steht da und wirbt um uns und sagt, ich möchte dein Vater werden. Möchtest du mein Kind sein? Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, das ist ein bewusster Entschluss und sagen, ja, ich will das. Ich will in diese Beziehung hinein zu meinem himmlischen Vater. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in die Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Wir sind nicht geknechtet, wir sind befreit. Und er möchte euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern machen. Weißt du, was du für einen Wert hast? Weißt du, wie geliebt du bist, weil du ein Kind Gottes, weil du ein Sohn Gottes, weil du eine Tochter Gottes bist. Und deswegen können wir heute hier alle von der Stadtmission, auch wenn es windig ist, mit erhobenem Haupt und ganz gerade rausgehen, weil wir sagen, so wertvoll bin ich in Gottes Augen. Ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Sturm, du kannst mir nichts anhaben. Und jetzt können wir zu Gott kommen. Und können zu ihm sagen, aber lieber Vater, Papa. Und der Geist Gottes gibt uns dann eine innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und das erlebst du nur, nicht vom Zugucken, sondern nur, wenn du dich darauf einlässt. Und das passiert hier drin. Diese Gewissheit, diese Freude, dass Gott dein Vater ist, dass du sein Kind bist, geliebt, erlöst, beschenkt. Dass er sich um dich kümmert. Nicht nur sonntags morgens von 11.30 Uhr bis, von 10.15 Uhr bis 11.30 Uhr, sondern jede Minute. Amen. Amen. Lass uns beten.